Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. Mit der kalten Jahreszeit verschärft sich die Lage für Flüchtlinge auf den griechischen Inseln. Mehrere tausend Menschen müssen täglich gegen Kälte und Nässe ankämpfen. Welche Maßnahmen die griechische Regierung nun ergreifen will, dazu gleich mehr. Außerdem, das von der Pandemie schwer getroffene Belgien senkt die Infektionszahlen im Land. Wie genau, das ist auch Thema bei uns. Und Polen bleibt bei seinem Nein zum EU-Haushalt und setzt zeitgleich ein eigenes Hilfsprogramm in Milliardenhöhe auf. Seitdem das völlig überfüllte Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos im September abgebrannt ist, sucht die EU dringender denn je einen gemeinsamen Kurs für die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen in Europa. Die EU-Kommission hat einen Pakt für Asyl und Migration aufgestellt, für den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen seit Längerem wirbt. So auch vergangene Woche auf einer virtuellen interparlamentarischen Konferenz, die von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft organisiert worden ist. In einer ihrer Reden betonte von der Leyen, dass die Arbeit für eine neue Aufnahmeeinrichtung auf Lesbos laufe, das unter gemeinsamer Führung der EU und Griechenland stehen soll. Es braucht eine Aufnahmeeinrichtung mit einer guten Infrastruktur, also mit medizinischer Ausstattung und Schulangebot, aber allen voran mit würdevollen Lebensbedingungen. Wenn dieser Pilot gut läuft, dann können wir beweisen, dass wir es schaffen können. Bis dahin harren die geflüchteten Menschen auf Lesbos noch im provisorisch errichteten Camp Karatepe länger aus und das bei Einbruch des Winters. Ihre Zelte bieten ihnen kaum Schutz gegen Kälte und Nässe. Was die griechische Regierung für die Menschen unternimmt, das bespreche ich jetzt mit Thomas Bormann, unserem Korrespondenten in Athen. Herr Bormann, wie wird das Zeltlager auf den Winter vorbereitet?
Ja, leider nur sehr schlecht oder man könnte sagen, praktisch gar nicht. Das sagen jedenfalls Flüchtlinge, mit denen ich telefoniert hatte, denn als Journalist kann ich ja jetzt auch nicht mehr dorthin. In ganz Griechenland gilt Ausgangssperre, es gilt also nicht nur für mich, sondern eben auch zum Beispiel für die Flüchtlinge. Die sind jetzt in diesem Lager Karatepe hinter dem Stacheldrahtzaun eingesperrt. Und sie fühlen sich dort quasi den Elementen der Natur ausgeliefert. Die leben jetzt seit 2,5 Monaten in Zelten. Das sind große Zelte. Man kann darin stehen. In jedem Zelt können etwa 7 bis 10 Personen wohnen. Aber in den Zelten gibt es natürlich keine Heizungen. Es gibt dort auch, die meisten Zelte haben auch kein Licht. Es gibt dort keine Betten. Also die Leute schlafen dort auf irgendwelchen Matten oder Matratzen auf dem nackten Boden. Und das, was also jetzt tatsächlich die griechische Regierung auch macht, ist, dass sie diese Zelte mit Holzpaletten ausstattet. Das heißt, so quasi als Isolierschicht werden dort Holzpaletten auf den Boden der Zelte gestellt. Und auf diesen Holzpaletten dann können die Flüchtlinge künftig mit ihren Matratzen sich eine Nachtstätte bauen. Aber die Menschen, und es sind auch sehr viele Kinder dort, 7300 Menschen wohnen in diesem Lager, darunter mehrere tausend Kinder. Für die gibt es keine Schule, kein Kindergarten, kein Spielplatz. Also es ist ein zermürbender Alltag und die Menschen frieren dort. Als ich zuletzt dort war, hatte mir ein junger Mann aus dem Kongo gesagt, Moria damals früher, das war die Hölle. Aber hier in Karatepe, in diesem provisorischen Lager, sei es noch schlimmer.
Neben der Kälte bedroht auch die Pandemie die Gesundheit der Menschen. Herr Bormann, ist das Infektionsgeschehen unter Kontrolle im Lager?
Schwer zu sagen. Leider ist die Insel Lesbos selbst einer der Corona-Hotspots in Griechenland. Also auch unter den 80.000 Inselbewohnern gibt es sehr viele Corona-Fälle, viele Todesfälle. Auch deshalb ist das Lager Karatepe abgeschlossen vom Rest der Insel. Also dort darf niemand raus, niemand rein. Jetzt fühlen sich die Lagerbewohner auch noch eingesperrt wie in einem Gefängnis. Und auch innerhalb des Lagers gibt es einige Dutzend Corona-Fälle. Bislang kein mit schlimmem Ausgang. Also Todesfälle gab es im Lager auf Lesbos noch nicht. Und wer im Lager an Corona erkrankt, der kommt in eine sogenannte Isolierstation. Das sind aber schlicht und einfach ein paar Zelte, die wiederum durch einen Zaun abgetrennt sind vom Rest der Zelte. Ansonsten ist auch in dieser Corona-Isolierstation des Lagers die Verpflegung genauso schlecht. Da gibt es viele Beschwerden. Die medizinische Versorgung dort soll auch nicht viel besser sein als im Rest des Lagers. Also so ein richtiges Management ist das wohl nicht.
Nach dem Brand in Moria im September kündigte die deutsche Bundesregierung an, rund 1.500 Menschen aufnehmen zu wollen. Wie viele Menschen wurden bereits von Lesbos nach Deutschland überführt?
Also es geht langsam voran, aber es sind inzwischen so etwa 600, die tatsächlich seit dem Brand gekommen sind. Das klingt jetzt wenig, 600 von 1.500. Auf der anderen Seite muss man sagen, die anderen EU-Länder haben Griechenland noch weit mehr im Stich gelassen, denn in andere EU-Länder sind kaum Flüchtlinge jetzt aus Moria oder von griechischen Inseln gekommen.
Wir haben vorhin Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehört, die eine neue Aufnahmeeinrichtung auf Lesbos erwähnt. Wann können die Menschen voraussichtlich mit diesem Camp rechnen?
Also wahrscheinlich frühestens in einem Jahr. Das heißt, den ganzen Winter über müssen die Flüchtlinge noch hier in diesem Lager auf Lesbos ausharren. Die Regierung verspricht, da noch irgendwie Heizgeräte für die Zelte zu verteilen. Noch sind die aber nicht angekommen und es wird schon empfindlich kalt in den Nächten. Also ein menschenwürdiges Lager mit Wohncontainern, anständiger medizinischer Einrichtung wird es auf Lesbos erst im Herbst 21 geben. Aber das Prinzip in Europa soll so bleiben, wenn immer ein Flüchtling eine griechische Insel erreicht, dann muss der auf der Insel bleiben, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist. Vorher darf der nicht weg. Und so lange müssen die Flüchtlinge ausharren, frühestens ab Herbst 21, also in einem menschenwürdigen Lager, bis dahin in diesem provisorischen Zeltlager.
Herr Baumann, über eines müssen wir noch sprechen. Internationale Medien wie die ARD und der Spiegel haben in einer Recherche illegale Pushbacks von Frontex nachgewiesen. Dabei kam abermals Athen auch unter Druck, denn die griechische Küstenwache soll angewiesen sein, mit allen Mitteln die Ankunft von Flüchtlingen zu verhindern. Die Regierung benennt diese Linie als sogenannte aggressive Überwachung. Hält Athen an dieser Praxis fest?
Ja, an dieser Praxis hält Athen fest und sagt, wir müssen unsere Seegrenze auch verteidigen. Es gibt manchmal hier die Argumentation, das seien ja keine Flüchtlinge, die da kommen, sondern illegale Grenzgänger. Das sind deshalb keine Flüchtlinge aus Athener Argumentation, weil die ja in der Türkei schon Schutz genießen. Deshalb müssten die also gar nicht jetzt diese 10 Kilometer von der türkischen Küste auf griechische Inseln flüchten. Mit diesem Argument hält die griechische Küstenwache Schlauchboote mit Flüchtlingen davon ab, in griechische Gewässer überhaupt hineinzukommen, drängt sie manchmal zurück. Wenn es dazu Videobeweise gibt, dann sagt die griechische Regierung, das sei gefälscht, das sei türkische Propaganda und weist zurück, Pushbacks hier zu organisieren. Aber bisher kommt die griechische Regierung halt mit dieser Taktik auch durch, das einfach abzustreiten und die Praxis einfach weiter fortzusetzen, damit keine neuen Flüchtlinge hier ankommen.
Sagt Thomas Bormann, unser Korrespondent in Griechenland, zur Situation auf Lesbos. Besten Dank. Und am Wochenende wird die europäische Asyl- und Migrationspolitik abermals eine Rolle spielen, wenn die zweite und abschließende interparlamentarische Konferenz zu dem Thema stattfinden wird. Virtuell, versteht sich. Auch Belgien wurde in den vergangenen Monaten schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Die Infektionsrate stieg im ganzen Land rasant an. Lüttich wurde zu einem Hotspot. Die Regierung von Ministerpräsident Alexander De Croo sprach von einem Tsunami, der Belgien treffe und steht bereits kurz nach Übernahme der Regierungsgeschäfte einer großen Herausforderung gegenüber. Der Regierungschef versetzte das Land vor einigen Wochen in den kompletten Lockdown, den auch unsere Korrespondentin in Belgien, Bettina Klein, hautnah beobachtet. Frau Klein, zeigt der Lockdown bereits einen Effekt auf das Infektionsgeschehen im Land?
Ja, das zeigt er eindeutig, wobei die Lage immer noch angespannt ist. Schauen wir uns mal eine Zahl an. Wir sprechen ja immer von diesem Inzidenzwert, 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Darüber soll das nicht gehen. In Belgien sind wir heute Morgen nicht bei 50, sondern immer noch bei 434 Neuinfektionen Und das gilt als Erfolg. Diese Zahl wird über 2 Wochen ja gerechnet. Wir kommen aber hier von einem Inzidenzwert von teilweise über 1000. Und Belgien war ja nicht nur schwer betroffen, es war zeitweise das am schlimmsten betroffene Land in Europa. Die Neuinfektionen gehen zurück, auch die Krankenhauseinweisungen. Dieser harte Lockdown im Vergleich zu Deutschland, in dem wir hier in Belgien seit fast 4 Wochen leben, macht sich natürlich bemerkbar. Aber das sind eben Werte, die unter diesen Bedingungen erreicht werden. Und auch hier stellen sich eben viele die Frage, was passiert, wenn diese Beschränkungen gelockert oder aufgehoben werden? Gibt es dann eine Rolle rückwärts?
Mit welchen konkreten Regelungen für die Bevölkerung, für die Wirtschaft, versucht die Regierung seit gut 3 Wochen die Pandemie zu kontrollieren?
Es sind so viele Maßnahmen, dass ich mich auf die wesentlichen hier beschränken muss. Das öffentliche Leben ist ja weitgehend heruntergefahren. Nicht so stark wie im Frühjahr. Man darf sich frei bewegen im Land. Aber seit fast 4 Wochen eben doch viel, viel stärker als in Deutschland. Es sind alle sogenannten nicht essentiellen Geschäfte geschlossen. Öffnen dürfen nur Supermärkte, Apotheken und Baumärkte. Alle Kultur- und Sporteinrichtungen sind geschlossen. Einige auch schon länger als 4 Wochen. Ebenso alle Gaststätten. Es gibt aber viele Bistros und Restaurants, die so eine Art Takeaway anbieten. Und es gibt eine Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr. Und wenn wir in Deutschland über die Frage diskutieren, wie viele Haushalte dürfen sich treffen, dann kann man hier aus Belgien berichten, hier darf nur eine einzige Person empfangen werden, die nicht zum Haushalt gehört. Der sogenannte Knüffelkontakt, das hat ja auch außerhalb Belgiens für viel Humor gesorgt, bei dem ein Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden muss. Einzelhaushalte dürfen noch eine zweite Person einladen, aber das nicht gleichzeitig. Also man sieht schon, die Lage ist hier wirklich eine völlig andere als in Deutschland.
Frau Klein, im Zuge eines Lockdowns sind ja Einbußen für die Wirtschaft, für den Einzelhandel, kaum zu vermeiden. Bahnt sich hier bereits eine neue Herausforderung für die Regierung an?
Ja, ich sagte ja, anders als in Deutschland sind die Geschäfte hier seit Wochen geschlossen, die nicht zum täglichen Bedarf gerechnet werden, die jetzt schon leiden und jetzt natürlich massiv um das Weihnachtsgeschäft fürchten. Und von den Verbänden hier gibt es bereits Druck auf die heutige Sitzung, dieses Konsultationsausschuss, der die Maßnahmen nochmal bewerten soll, hier das Signal zu geben, zumindest teilweise die Läden wieder zu öffnen. Und zwar früher als am 13. Dezember. Bis dahin gelten die Maßnahmen eigentlich. Da sind verschiedene Modelle im Gespräch, bis hin dazu, dass man Termine machen muss in einem Laden oder das weiter hohe Auflagen gelten. Die Befürchtung ist hier nämlich, dass Belgien zu einer Art Insel der geschlossenen Läden wird und man eben problemlos nach Nordrhein-Westfalen fahren kann, dort einkaufen oder eben auch nach Nordfrankreich. Dort öffnen die Geschäfte ja auch wieder nächste Woche, dass man sich im Dezember dort eindeckt und der Handel hier geht eben leer aus. Das ist hier in Belgien im Augenblick eines der zentralen Themen.
Mit Blick auf die Feiertage im Dezember, hat sich die deutsche Bundesregierung dazu durchgerungen, ihre Anti-Corona-Maßnahmen zu lockern? Welchen Kurs wird Belgien einschlagen?
Ja, das ist genau eben auch in der Diskussion hier, darüber wird heute gesprochen, möglicherweise schon etwas entschieden werden. Ich habe die strikten Maßnahmen skizziert. Man wird vermutlich etwas lockern über Weihnachten, möglicherweise wegkommen von dieser Regel, dass eben nur ein Gast empfangen werden darf. Gleichzeitig waren eben hier auch viele, und dazu gehört auch der belgische Regierungschef, den Sie gerade zitiert haben, wir dürfen diese Erfolge der vergangenen Wochen, die eben auch hart erkauft sind, nicht verspielen über die Feiertage. Die Sorge existiert natürlich hier auch, dass es dann im Januar wieder zu einem großen Anstieg kommen wird. Deswegen wird man wahrscheinlich maßvoll lockern, aber es wird auch in Belgien nicht ein normales Weihnachten geben. Ich glaube, das kann man hier schon sagen.
Unsere Korrespondentin in Brüssel, Bettina Klein war das. Mit ihr habe ich über die Pandemie in Belgien gesprochen. Es bleibt bei ihrem Nein. Nein zum EU-Haushalt und damit Nein zum Corona-Wiederaufbaufonds. Das haben der ungarische Premierminister Viktor Orban und sein polnischer Amtskollege Mateusz Morawiecki gestern in Budapest klargemacht. Solange der Rechtsstaatsmechanismus an Haushalt und Fonds gekoppelt ist, werden sie die Ausschüttung der Gelder blockieren. Sie plädieren außerdem für eine Neuverhandlung des Mechanismus, eine Forderung, die in Brüssel weiterhin abgelehnt wird. Vor seiner Abreise nach Ungarn hat Mateusz Morawiecki noch ein Hilfsprogramm in Milliardenhöhe für Polen angekündigt. Mit diesem will die Regierung die Wirtschaft im Teil-Lockdown unterstützen, unter anderem Gastronomie, Sportstätten und Hotels. Jan Palukat in Warschau hat die Einzelheiten.
Branchenschutzschild 2.0 heißt das neue Hilfsprogramm für die polnische Wirtschaft, mit dem sich die Warschauer Regierung gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der zweiten Welle der Corona-Pandemie stemmen will. Bis zu 40 Milliarden Zloty will sie dafür an notleidende Unternehmen ausgeben. Das entspricht knapp 10 Milliarden Euro, teilweise als Zuschuss ohne Rückzahlungspflicht. Premier Mateusz Morawiecki:
Heute schauen wir vor allem auf Branchen, die am meisten betroffen sind. Das sind ungefähr 40, wie Gastronomie, Transport, Hotels, Tourismus, aber auch Kultur und Unterhaltung. Der Staat kann in dieser Schlacht eines versprechen. Wir werden Unternehmer und bestimmt werden wir Arbeitnehmer nicht allein lassen. Allein gelassen fühlen sich aber naturgemäß doch jene, die in Branchen arbeiten, die nicht hinter den Schild gelassen werden, aber doch auch unter der Krise und dem Teil-Lockdown leiden. Der regierungskritische Privatsender TVN machte dabei zum Beispiel das Reinigungsgewerbe aus. Monatlich waschen wir normalerweise 100 Tonnen. Im Laufe des ganzen Novembers waren es nur 13. Das reichte nicht mal für die Löhne. Ich habe gehört von den Regierungsplänen, aber die Reinigungsbranche war nicht dabei. Ohne Reinigung können Hotels nicht funktionieren. Ohne Hotels keine Reinigung. Hört mal, wir sterben, uns geht das Geld aus. Wie sehr der zweite Corona-Schock die Wirtschaft zwischen Bug und Oder trifft, ist noch nicht absehbar. Die erste Welle hatte Polen weniger hart getroffen als andere Länder und die Wirtschaft hatte sich den Sommer über auch besser erholt. Noch im September hatte Polens Wirtschaft laut Eurostat bei der für das Land entscheidenden Produktion sogar 3% über dem Vorjahr gelegen. Fast alle anderen EU-Staaten lagen im selben Vergleichszeitraum bisweilen tief im Minus. Die Einzelhandelsumsätze aber tauchten bereits im Oktober schon wieder ins Minus ab. Und wegen der zwangsweisen Schließung der allermeisten Läden in den großen Einkaufszentren dürfte der November noch schwächer ausfallen. Dass eine Schmerzgrenze erreicht ist, mag man auch daran ablesen, dass die Regierung diesen Samstag die Läden unter Auflagen wieder öffnen lässt, obwohl die Infektionslage weiter angespannt ist. Und obwohl die rechtskonservative PiS-Regierung sonst gern Kirchenwünsche erfüllt und etwa den Sonntagsverkauf stark eingeschränkt hatte, gab sie nun mit dem 6. Dezember sogar einen zusätzlichen Verkaufssonntag vor dem Fest frei. Die Schulen und Hochschulen bleiben dagegen bis Jahresende geschlossen. Premier Morawiecki: In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit bis September um 500.000 Menschen gestiegen, in Spanien um 600.000, bei uns betrug der Anstieg ca. 19.000. Verglichen mit Deutschland, Frankreich oder Spanien sind wir ärmer und wir wissen, dass das historische Gründe hat. Aber wir fanden eine andere und bessere Antwort, um Arbeitsplätze zu retten. Zu Krisenbeginn war Polen mit einer Gesamtverschuldung von 60% der Wirtschaftsleistung vergleichsweise gut finanziert. Das Land kann sich Hilfsprogramme somit eher leisten als andere, hochverschuldete EU-Länder. Und trotz des bislang glimpflichen Krisenverlaufs sollte Polen eigentlich einen ordentlichen Anteil am Corona-Wiederaufbaufonds der EU erhalten. Gelder, deren Auszahlung wegen des polnischen Vetos nun in Frage stehen. Von der Summe her wäre es ein Mehrfaches dessen, was die Regierung mit ihrem Branchenkrisenschild nun selbst aufbringt.
Aus Warschau hat unser Korrespondent Jan Palukat berichtet. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Tag für Tag mit Christian Röther. Er nimmt Sie gleich mit auf einen buddhistischen Pilgerflug. Damit endet Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.